Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ehre sei Gott und die Menschen Frieden auf Erden. Genau das. Genau diese Worte sagen die Engelchöre bei der Geburt Jesu für die Hirten auf den Feldern von Bethlehem. Ist dann schon heute wieder Weihnachten? Ein bisschen Abkühlung würde nicht schaden. Aber der Mensch ist ja nie zufrieden. Es ist ihm zu warm, zu nass, zu kalt. Egal wie das Wetter ist, es gibt immer einen, der sich was anderes wünscht. Nein, Weihnachtet es immer noch nicht, aber bald. Aber das Lob und die Bewunderung Gottes, die ist zu jeder Zeit richtig und angemessen. Und jetzt freut mich auch, dass wir jeden Sonntag nicht nur den besonderen Teil Lobpreis haben, sondern dass wir mit unseren Liedern, mit unseren Texten, alles, was wir hier hervorbringen, alles, was wir sagen, denken, alles steigt empor als Lob, Preis und Ehre an unseren Gott. Ja, und wir finden tatsächlich in der Bibel eine ganze Menge an Lobgesängen. Lied von Mose, Miriam und Hanna im Alten Testament, Maria und Zacharias im Neuen Testament, die Psalmen, das ist eine ganze Sammlung, die mit einem Halleluja beginnen, Lieder und Hymnen, die die Majestät, Gerechtigkeit und Schöpferkraft Gottes hervorheben. Das Thema der heutigen Predigt ist das Gebet der Bewunderung Gottes. Als Text habe ich das 7. Kapitel aus dem Propheten Micha, Verse 18 bis 20 genommen, nach der Elberfelder. Wer ist ein Gott wie du, der Schuld vergibt und Vergehen verzeiht dem Rest seines Erbteils? Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat Gefallen an der Gnade. Er wird sich wieder über uns erbarmen, wird unsere Schuld niedertreten. Und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst an Jakob Treue erweisen, an Abraham Gnade, die du unseren Vätern geschworen hast, von den Tagen der Vorzeit her. Wer war dann dieser Micha? Der Prophet Micha war ein Landbewohner aus dem Dorf Moreshet, südlich von Jerusalem. Er hatte einen scharfen Blick für das Unrecht und den Unfrieden, den die Entscheidungen in dem Verwaltungsbezirk Jerusalem stattfanden. Er spürte unmittelbar, wie die Landesbevölkerung unter der zentralen Verwaltung durch Jerusalem litt. Hohe Abgaben, Verarmung und Schuldknechtschaft der Kleinbauern, Korruption, Bestechlichkeit und dazu noch die Priester und Propheten, die das alles religiös legal machten. Alles in allem eine gewaltige Beziehungsstörung unter den Menschen. Und nicht weniger war die Beziehungsstörung zwischen Mensch und Gott. Micha war ein Zeitgenosse von Jesaja. Er zählte zu der Schar der kleinen Propheten. Und klein, nicht weil er wirklich so klein war, sondern es ging darum, diese 12 kleine Propheten, die Bücher, die waren vom Umfang, vom Text her so gering, dass man die nannte, die kleinen Propheten. Im Vergleich zu den natürlich den großen Propheten wie Jesaja und Jeremia, fast unscheinbar und vielen vielleicht auch unbekannt, hat er dennoch eine großartige Botschaft. Er prangert immer wieder das Unrecht an, das die Israeliten tun. Vor allem, was die Machthaber getan haben. Wie sie die Armen unterdrückten, wie sie bestechlich sind und das Recht beugen. Und Micha kündigt das Gericht Gottes an. Und dabei bleibt es er aber nicht stehen. In allem schaut er auf Gott. Doch ich verlasse mich auf den Herrn, ich warte auf seine Hilfe. Das lesen wir in demselben Kapitel, Vers 7. Als man circa 100 Jahre später Jeremia hinrichten wollte, weil er auch den Untergang von Israel prophezeit hatte, wollte man Jeremia umbringen. Da berufte man sich gerade auf die Worte von Propheten Micha. Und man hat es nachgeschlagen, dass schon Micha vor über 100 Jahren dasselbe prophezeit hat, dasselbe Thema angesprochen hat. Und diese Erinnerung daran lenkte die Gedanken der Menschen um. Die sagten, wenn wir damals Micha nicht verurteilt haben, nicht getötet haben, nicht umgebracht haben, warum sollten wir jetzt mit Jeremia das tun? Ja, insgesamt ist das Buch Micha von Tadel und Warnung geprägt. Und zum Abschluss erhält es ein Gebet, der Beachtung verdient. Micha bezeugt allen anderen, ja, wir sind wegen unseren Sünden am Boden, aber der Herr wird uns retten. Michas Enttäuschung lässt sich in den ersten Versen von dem Kapitel 7 erkennen. Da könnt ihr vielleicht mal nachlesen. Sie haben nur Böses im Sinn, selbst die Besten und Ehrlichsten unter ihnen sind wie Dornhecken. Niemandem darf man trauen oder kann man trauen. Sogar die eigenen Angehörigen werden zu Feinden. Manchmal denke ich, als hätte Micha unsere Gesellschaft heute im Blick. Kollektiver, gemeinsamer Egoismus und Machtgier, Korruption, Bestechlichkeit, Misstrauen und Feindseligkeit bis in die Familien hinein. All das ist auch in heutiger Zeit hochaktuell. Auch als Christen erleben wir, dass Beziehungen unter den Menschen immer komplizierter werden. Auch unsere Ehen zerbrechen, auch unsere Familien gehen im Streit auseinander. Auch unsere Konflikte werden nicht mehr ausdiskutiert. Auch wir richten uns auf Dauer mit unseren Konflikten ein. Wir sehen, dass die Gesetzmäßigkeit des Alltagsgeschäfts uns immer mehr und mehr umgarnt. Als Antwort auf die Verheißung und die große Barmherzigkeit Gottes spricht Micha dieses Gebet, in dem keine einzige Bitte vorkommt. Und wisst ihr was? Ich glaube, dass nichts den Geist unseres Gebets so sehr belebt wie Gottes Verheißung. Wie das Wort Gottes, das uns diese Verheißungen ins Herz legt. Micha bewundert all die Eigenschaften Gottes. Viele Menschen stellen sich Gott oft vor als einen kalten, missbilligenden Herrscher vor, der sich von der sündigen Menschheit abgewandt hat. Und dass es erfordert, sehr große Anstrengungen seitens der Menschen, sich irgendwie seine Gunst zu sichern. Und ich denke, das ist kein Zufall, dass in den sogenannten großen Konfessionen der Gottesdienst die Notwendigkeit von enormer Leistung betont. Und das wird um Gottes Gefallen gerungen. Mich erstaunt hier allerdings die Barmherzigkeit Gottes. Nicht nur, dass Gott vergibt, sondern er liebt es zu vergeben. Er hat Gefallen daran. Er tut es gerne. Gott, niemand ist hier gleich. So ist sein Fazit. Gott vergibt nicht gezwungenermaßen, wie der Richter in dem Gleichnis von Jesus, der nur der Frau darum hilft, damit sie ihn in Ruhe lässt. Bei Gott ist es ganz anders. Er sagt nicht, ich habe euch und eure Sünden schon hier satt. Ich habe genug von euch. Da ihr ständig mich damit belagert, mit euren Bitten, okay, sei euch vergeben, ich tue es, lasst mich dann bitte aber in Ruhe und geht mir aus den Augen. Gott gibt dem Reumütigen bereitwillig Vergebung und voller Freude. Deshalb sagt Micha, wer ist ein Gott wie du, der die Schuld vergibt und Vergehen verzeiht? Beim Verzeihen sind wir eigentlich Menschen oft wählerisch. Wir könnten großzügig versehentliche Fehler verzeihen. Wenn uns zum Beispiel jemand auf den Fuß tritt, uns anrempelt oder auch unhöflich uns gegenüber ist. Doch es würde uns sehr schwer fallen, Bosheit, Erbarmungslosigkeit und Treuebruch zu verzeihen. Micha spricht nicht von einem Gott, der unbeabsichtigte Fehler vergibt, wie zum Beispiel falsches Denken, Reden oder lustloses Beten, sondern von einem Gott, der Vergehen verzeiht. Ein Vergehen ist eine Gesetzwidrigkeit. In den Kapiteln davor zählt Micha eine Menge an Übertretungen von Gottes Gesetzen durch das Volk auf. Dort steht, sie liegen nachts und schmieden finstere Pläne. Sehen sie etwas, was ihnen gefällt, reißen sie es an sich, weil sie die Macht dazu haben. Hier ist die Rede von vorsätzlichen Sünden und geplanten Bosheiten. Nach dem Gesetz, das Mose dem Volk von Gott vermittelt hat, durften die von Micha aufgezählten Sünden des Volkes zu einer Todesstrafe reichen. Gott aber ist bereit, gnädig zu sein, wenn der Mensch nur umkehren würde. Gott ist bereit, nicht nur gerne zu vergeben, sondern Gott ist bereit, auch gründlich zu vergeben. Ein Psychologe hatte in einem Artikel das Verhalten der Menschen bei Vergeben und Verzeihen oder Vergessen beschrieben. Die einen, sagt er, sind so veranlagt, dass sie immer die Erinnerungen auf emotionale Weise abrufen. Es ist, als würden sie das Unangenehme, was ihnen passiert ist, erneut durchleben. Wobei die gesamte Bandbreite der Gefühle, die Bitterkeit und die Enttäuschung wieder mit voller Wucht auf sie einströmt. Sie können sich an die Erinnerungen nicht einfach gelassen erinnern, im Gegensatz zu den anderen, die sich auf rein rationale oder emotionslose Weise erinnern, nach dem Motto, ja, es hat das ein oder andere gegeben. Gott löscht alle, die Vergehen, unwiderruflich aus. In meiner Schulzeit, kann ich mich noch erinnern, hatten wir Radiergummi. Das, ich glaube, das durfte jeder gehabt haben. Radiergummi. Zu meiner Zeit konnte man mit dem Radiergummi Bleistift, Malstift vielleicht ausradieren, ausbessern. Als ich bei meinen Kindern mal in den Ranzen reingeguckt habe, in das Federmäppchen, oh, ein Tintenkiller. Ja, mit dem Tintenkiller konnte man auch mit Tinte geschriebene Zeichen, Buchstaben, Zahlen komplett weglöschen, korrigieren, neu eintragen. Es ist möglich gewesen. Für unsere Sünden besitzen wir so ein Radiergummi schlichtweg nicht. Wir haben selber keine Möglichkeit, es einfach auszulöschen und wieder ein sauberes weißes Blatt zu haben. Dann steht Gott versenkt die Sünden im tiefsten Meer. So übersetzt das die Hoffnung für alle. Jemand hatte mal das hinzugefügt und Gott stellt ein Schild auf: Fischen und Angeln verboten. Ich habe gegoogelt, was ist dann der tiefste Punkt auf der Erde? Dieser tiefste Punkt liegt im Pazifik und ist ca. 11 Kilometer tief. Er steht, wenn man den Mount Everest drin versenken würde, da würden noch über 2 Kilometer Wasser drüber sein. Ziemlich tief. Was an so einer Stelle versenkt wird, das kommt nicht wieder hoch. Und da kann es auch bei superklarem Wasser, kannst du auch so tief nicht sehen, nichts erkennen. Ein wunderbarer Gott. Und wunderbar ist die Gründlichkeit seiner Vergebung. Er hat vergeben, das heißt, dass er wirklich vergeben hat. Und deshalb hat auch kein Mensch mehr das Recht, dich an deine Schulden zu erinnern, die Gott dir schon längst vergeben hat und vergessen hat. Aber auch du selbst. Und du selbst hast auch kein Recht mehr darauf. Ich muss mich von meiner Erinnerung an vergebene Sünden nicht quälen lassen. Gott hat die Sünden für immer vergessen. Er hat sie ausgelöscht und endgültig begraben. Gott vergibt, indem er Beziehungen wiederherstellt. Ein Gedanke noch dazu und zum Vers 20. Du wirst Jakob Treue und Abraham Gnade erweisen, wie du es unseren Vätern geschworen hast. Oft ist Vergebung nicht gleichbedeutend mit der Wiederherstellung einer Beziehung. Es ist dann auch nicht ungewöhnlich, solche Sätze zu hören. Ich vergebe dir, aber grüßen mag ich dich nicht mehr, kann ich dich nicht mehr. Ich vergebe dir, aber ich kann mit dir mich nicht mehr unterhalten oder mit dir sprechen. Oder ich vergebe dir, aber ich werde nicht mit dir befreundet bleiben können. Wahrscheinlich reicht es dann für ein höfliches Lächeln oder Nicken. Aber wir werden niemanden zu uns einladen. Und wenn wir selbst eingeladen werden, werden wir einen guten Grund finden, um abzusagen. Denn eine Beziehung ist eine ernsthafte Angelegenheit. Du musst offen und bereitwillig sein. Doch wie kannst du das tun, wenn all die vielen Kränkungen in deiner Erinnerung noch anhaften? Ich glaube, dass Gott gegenüber der Sünde viel empfindlicher oder sensibler ist als jeder von uns. Und doch ist er bereit, die zerstörte Beziehung, die er den Vätern geschworen hat, wieder herzustellen. All das, was er Abraham und Jakob versprochen bzw. geschworen hat. Was hat er dann denen versprochen? Gott versprach ihnen einen Bund, dass er mit ihnen sein würde, dass er ihre Nachkommen beschützen und bewahren wird. dass er den Namen Israels unter allen Völkern groß machen wird. Dass er ihnen ein Land Besitz geben wird und dass er ihre Gebete erhören, sie lieben, beschützen und wie ein Hirte sie führen würde. Mit anderen Worten, eine Beziehung zu ihnen pflegen und aufrechterhalten wird. Es ist wunderbar, dass Gott in Christus die ganze Welt mit sich versöhnt hat, ohne den Menschen ihre Verfehlungen anzurechnen. Durch das Blut Jesu schließt er mit uns einen teuren Bund, einen neuen Bund. Gott ist ein Gott der Beziehung. Er wünscht sich, dass wir immer wieder mit ihm Gemeinschaft haben. Bewundern und staunen. Wo ist ein Gott wie du? Ich finde das eine rhetorische Frage, denn die Antwort kann nur lauten, nirgendwo gibt es so einen Gott wie du, wie dich Gott, der die Sünden vergibt. Und das klingt alles andere als nach einem Gott, der alles aufrechnet. Sondern ein Gott, der seine Arme weit ausbreitet. Wir haben heute gehört, ausgebreitete Arme. Ja, Gott ist wie der Vater, der sich über den verlorenen Sohn riesig freut. Noch bevor er ihn richtig sieht oder in der Ferne erst erkennen kann und ihm entgegenrennt. Man müsste sich das bildlich vorstellen. Ein reicher Grundbesitzer, wie auch immer, der ziemlich ehrbar ist. Was macht er? Er rafft seine Kleider zusammen und rennt los. Seine Würde lässt er außer Acht. Es ist ihm egal, was die Menschen von ihm denken, was die anderen von ihm denken. Das Aussehen und der Geruch des Sohnes ist ihm auch egal. Er umarmt ihn und küsst ihn. Er fällt ihn unter den Hals. So ist Gott. Er hat für jeden von uns eine entgegenlaufende Liebe. Oder wie Luther es sagen würde, Gott ist ein glühender Backofen der Liebe. Ein Gott, der nicht aufrechnet und nicht aufgibt, sondern die Schuld verzeiht und einen Neuanfang stiftet. Gott tritt die Sünde mit Füßen nieder und wirft sie in die Tiefe des Meeres. Das heißt, er kehrt sie nicht einfach unter den Teppich, wo die Sünde oder das Vergehen bei dem nächsten Großputz wieder rausgeholt wird oder zum Vorschein kommt. In dem Wissen, um so einen wunderbaren Gott, darf ich auch selbst darüber nachdenken, wie kann ich diesem Gott mit meinem Leben Danke sagen. Der Herr hat dich wissen lassen, Mensch, was gut ist und was er von dir erwartet. Halte dich an das Recht, sei menschlich zu deinen Mitmenschen und lebe in steter Verbindung mit deinem Gott. Amen.